hören den Springer Medizin Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer Folge der allgemeinmedizinischen Podcast-Reihe ZFA Talks. Wir nehmen in dieser Folge mal wieder ein sehr häufiges Symptom in den Blick, den akuten Husten. Häufig ist die Ursache ein selbstlimitierender Atemwegsinfekt. Das heißt, der Husten heilt ohne spezifische Therapie aus. In der Hausarztpraxis stellt sich nun wie so oft die Frage, welcher Husten ist doch schwerwiegender und welche Patientin oder welcher Patient sind gefährdet? Wie kann hier also sinnvoll differenziert und Diagnostik zielführend eingesetzt werden? Denn auch wenn Erregernachweise immer einfacher möglich sind, hat das nämlich nicht immer einen therapeutischen Mehrwert. Mein Name ist Annika Asfalk, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de und meine Fragen beantwortet heute Privatdozent Dr. Med. Felix Holzinger. Er ist Hausarzt, arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin an der Charité in Berlin und er ist einer der Autoren der S3-Leitlinie Akuter und chronischer Husten der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Hallo, Herr Dr. Holzinger.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir sprechen ja vor allem über den akuten Husten, also wenn die Symptome weniger als 3 Wochen anhalten. Und wie bereits gesagt, heilen ja die meisten Atemwegsinfektionen ohne spezifische Therapie aus. Es geht also darum, ich sag mal, die Ausnahmen zu finden. Was sind das denn für Ausnahmen? Also was sollte in der Hausarztpraxis nicht übersehen werden?
Wie Sie ja schon gesagt haben, das ist ja meistens ein banales Symptom, ne? Und ein ganz häufiger Fall, montagmorgens in der Akutsprechstunde hat man mehrere hustende Patienten und in den meisten Fällen ist es mit einer Krankschreibung und einer Beratung eben getan und man braucht auch gar keine spezifische Therapie und die Patienten sind auch nicht in Gefahr. Die Krux dabei ist eben unter diesen vielen simplen Fällen, die irgendwie rauszufischen, die eben doch vielleicht eine schwerere Erkrankung haben, eine gefährliche Erkrankung oder die eben aufgrund ihrer Gesundheitssituation vielleicht auch von was andere so locker wegstecken, mehr gefährdet sind, Komplikationen zu entwickeln oder sich im Verlauf zu verschlechtern. Dann natürlich vor allem häufige, auch schwerer verlaufende Infektionskrankheiten wie die Pneumonie, an die man denken muss. Dann natürlich saisonal, je nachdem, ob jetzt gerade eine Welle ist, zum Beispiel Influenza. Covid-19 ist immer noch ein Thema, wenn es auch bei den meisten Patienten letztlich mittlerweile eben auch eine normale Erkältungskrankheit ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Haufen seltenere Erkrankungen, die den Husten machen können, von der Herzinsuffizienz über die Lungenembolie bis hin zum Bronchialkarzinom, die man eben bei hustenden Patienten auch nicht verpassen sollte. Und diese wenigen da quasi aus der großen Masse rauszufiltern, das ist letztlich auch unsere tägliche Aufgabe als Hausärztinnen und Hausärzte.
Und welche sonstigen Symptome oder auch Informationen fragen Sie denn ab, jetzt abseits vom Husten, um da voranzukommen in dieser Entscheidung?
Zunächst hatten Sie ja schon mal kurz erwähnt, dass es um den akuten Husten geht. Sie hatten von 3 Wochen gesprochen. Eigentlich würden wir sagen sogar, dass die Grenze bis 8 Wochen ist, wo wir noch von akutem Husten sprechen würden. Es gibt manchmal noch so den Superakuten zwischen 3 und 8 Wochen, der so gesondert definiert wird. Aber letztlich sagt man eigentlich, die Grenze ist bei 8 Wochen. Und wenn jetzt jemand weniger als 8 Wochen hustet, würde ich erstmal sagen, das ist akut. Und dann gibt es eben bestimmte Häufigkeiten von Erkrankungen, die man da zunächst bedenken sollte. Dann versuche ich natürlich erstmal ein bisschen abzuklopfen, ist es denn eine Erkältungskrankheit, und frage nach Begleitsymptomen, Schnupfen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, so die typischen Infektsymptomatik, Vorerkrankungen, also Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen sind wichtig und dann eben auch so der Allgemeinzustand, also ist die Krankheitssituation so, dass man seinen täglichen Aktivitäten noch nachgehen kann, ist Arbeit noch möglich, das sind eben auch so Indikatoren dafür, wie schwer quasi jemand erkrankt ist und dann ist es eben ganz wichtig, dass so die Reflex abgeklopft werden, also Warnzeichen, dass doch irgendwas Schwereres oder Gefährlicheres im Busch sein könnte.
Und welche sind das? Also bei welchen Red Flags horchen Sie besonders auf, weil Sie vermuten, dass was Schwereres dahinter liegen könnte?
Das sind ja einerseits anamnestische Dinge und andererseits Charakteristika, die man irgendwie bei der Untersuchung feststellen kann. Mhm. Wichtig ist zum Beispiel Stridor, was auf eine Verlegung der Atemwege hinweisen kann. Dann natürlich Atemnot, also Dyspnoe, Tachypnoe, Zyanose. Das sehe ich ja auch schon, wenn die Patientin oder der Patient mir gegenüber sitzt und kurzatmig ist beim Sprechen. Eine beschleunigte Atemfrequenz ist eigentlich auch eine Blickdiagnose, genauso wie die Zyanose. Dann ist wichtig, nach Blutbeimengungen im Sputum, also Hämoptysen, zu fragen. Und dann Fieber ist was an sich alleine natürlich bei einer Erkältungskrankheit vorkommt, aber wenn das zum Beispiel kombiniert ist mit dem Gewichtsverlust und Nachtschweiß, also so Richtung B-Symptomatik, dann wird man eben auch hellhörig. Und was auch immer gut ist, ist, wenn man die Sauerstoffsättigung misst bei Patienten, wo man so ein bisschen in Zweifel ist, weil nämlich neuer und oder relevanter Abfall der Sauerstoffsättigung eben auch ein wichtiges Red Flag ist.
Mhm. Können Sie mal so ein paar Beispiele geben, jetzt welches Red Flag auf welche Grunderkrankung oder schwerere Erkrankung hinweisen könnte?
Ja, also ein inspiratorischer Stridor kann zum Beispiel auf eine Aspiration, gerade bei älteren Patienten kann das sein, hinweisen. Oder bei Kindern ist es so, dass die klassische Erdnuss oder die Murmel vielleicht die eingeatmet wurde. Ne? Dann Atemnot hat natürlich mannigfaltige Ursachen, ne? Also von der Lungenembolie bis über die dekompensierte Herzinsuffizienz, exacerbierte COPD. Hämoptysen können bei der Pneumonie vorkommen. Am häufigsten ist es tatsächlich im Rahmen von einer banalen Bronchitis, einfach durch Schleimhautirritation, und dann auch ein harmloses Symptom, kann aber doch auch auf eine Lungenentzündung hinweisen oder auch eine Tuberkulose oder ein Bronchialkarzinom. Und ein Abfall der Sauerstoffsättigung zeigt eben, dass die pulmonale oder die respiratorische Funktion eingeschränkt ist, was eben auch auf eine schwerere Krankheitssituation im Rahmen von vielen Erkrankungen, die Lunge betreffen. Also ob das jetzt eine Flüssigkeitseinlagerung beim Lungenödem oder eben auch eine schwere COPD ist, hindeuten kann.
Sie haben jetzt ja schon die Sauerstoffsättigung genannt. Gibt es denn noch weitere Untersuchungen oder Werte, die Sie dann auch noch unterstützen, noch besser einordnen zu können, wie Sie weiter vorgehen?
Ja, also jeder hustende Patient wird dann natürlich mal abgehört in der Sprechstunde. Es ist aber so, dass die Auskultation natürlich nicht so eine hundertprozentig exakte Diagnostik ist, sondern das ist auch immer situationsabhängig, das ist untersucherabhängig. Das ist auch davon abhängig, wie gut die Patientin oder der Patient durchatmen kann. Manchmal kommt dann sofort nach dem ersten Atmen ein riesen Hustenanfall und man kann es schwer beurteilen. Mhm. Und oft sind halt auch, gerade bei zum Beispiel atypischen Pneumonien, die RGs nicht so richtig klassisch da oder auch zum Teil schwierig von der Bronchitis abzugrenzen. Und dann ist es, wenn ich halt einen Pneumonieverdacht habe, dann unter Umständen doch erforderlich, ein Röntgenbild zu veranlassen. Was ich sonst noch zur Verfügung habe, ist, dass ich im CRP im Labor bestimmen kann, wenn ich Zweifel habe, ob jetzt vielleicht doch eine Pneumonie vorliegt, was mir eben auch dabei helfen kann, zu sagen, wenn das CRP niedrig ist, ich verzichte auf ein Antibiotikum, weil für mich wahrscheinlich ist, dass es keine Lungenentzündung ist. Mhm. Und was dann natürlich immer noch wichtig ist, ist, die Vitalzeichen zu erheben. Das ist bei der Pneumonie eigentlich, kann man so als Faustregel sagen, wenn die Vitalzeichen normal sind, also Atemfrequenz, Puls und der Blutdruck und vielleicht auch noch die Sauerstoffsättigung und ich eigentlich keinen wegweisenden Auskultationsbefund habe, dann ist eine Pneumonie sehr unwahrscheinlich. Das hilft schon sehr dabei, das auszuschließen, und da würde ich auf jeden Fall immer Vitalzeichen machen und nicht nur auskultieren, um das ein bisschen umfassender einschätzen zu können.
Es gibt ja auch objektive Hilfsmittel, sogenannte Scores, die dann auch nochmal helfen können, einzuschätzen, wie schwerwiegend eine Person erkrankt ist. Im CME-Beitrag in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin nennen Sie auch zwei, den CRB-65-Score und den NEWS-2-Score. Wann sind diese denn hilfreich? Wann werden die eingesetzt und wann sind die vor allem in der Hausarztpraxis nützlich?
Das sind Hilfsmittel, die für unterschiedliche Zwecke gemacht sind. Also Ich muss keinen Score bei jedem hustenden Patienten erheben. Also der CRB 65, der ist dafür da, um quasi bei Patienten, die eine ambulant erworbene Pneumonie haben, die Notwendigkeit für eine stationäre Behandlung einzuschätzen. Das heißt, die Grundvoraussetzung, wo der CRB 65 validiert ist, das sind Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie. Das heißt, ich muss erstmal die Pneumonie haben, damit der dann quasi die Aussagekraft hat, die eben in Studien nachgewiesen ist. Ne?
Okay.
Dann ist der relativ simpel zu erheben. Der hat eben vier Kriterien, die sich aus diesen Buchstaben ergeben. C ist Confusion, also Verwirrtheit. R ist Respiratory Rate, also die Atemfrequenz. B ist Blood Pressure und dann kommt noch das Alter 65. Wenn ich eben zum Beispiel einen verwirrten Patienten habe, dann gibt es einen Punkt, wenn die Atemfrequenz über oder gleich 30 ist, wenn der Blutdruck diastolisch unter 60 oder systolisch unter 90 ist oder genau an der Schwelle jeweils. Oder wenn ein Patient älter als 65 ist, also ich kann 4 Punkte dann nach den Kriterien erreichen, also von 0 bis 4. Und je nachdem, welchen Score ich da errechne, kann ich dann eben sagen, das ist ein Patient, der eher ins Krankenhaus gehört oder der ambulant behandelt worden kann. Also beim Score von 0 ist eigentlich so gut wie immer eine ambulante Therapie möglich. Und bei 3 bis 4, das sind die Patienten, die stationär eingewiesen werden sollten. Und dazwischen ist es letztlich eine individuelle klinische Ermessensentscheidung. Und da gehen natürlich noch viele andere Kriterien ein, Komorbiditäten, Versorgungssituation. Das Alter ist ja auch nur grob im Score abgebildet. Ne? Also mit dem 90-Jährigen wird man anders umgehen als jemand, der 66 ist, obwohl die beide einen Punkt im CAB 65 bekommen und so weiter. Ne?
Ja.
Und der News-2-Score, der hat eine ganz andere Intention. Also da sind auch, sind mehr Parameter gehen da ein, aber eben auch so die Vitalzeiten, also Atemfrequenz, Sättigung, Temperatur und noch ein paar mehr. Und das dient dazu, das Sepsisrisiko einzuschätzen. Das ist bei Patienten, die quasi so ein fieberhaft infektiöses Krankheitsbild haben, gar nicht primär auf Husten intendiert, sondern bei Patienten mit Infektionen da einzuschätzen, wie wahrscheinlich ist eine schwere systemische Infektion im Sinne von einer Sepsis. Und das ist natürlich, wenn ich da einen hohen Score habe, dann bedingt es natürlich auch wieder, dass es eine stationäre Therapie gibt.
Also erstmal muss auch vor diesen Scores quasi die Einschätzung gelingen, Pneumonie oder schwerere Infektionen, und erst dann haben die ihren Wert.
Genau, also jemand, der jetzt irgendwie kommt mit einer Erkältung zum Krankschreiben sozusagen, und ich habe den klinischen Eindruck, dass der auch nur krankgeschrieben werden muss, ne? Dann brauche ich keinen Sepsis-Risikoscore machen.
Alles klar. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das Alter ja schon auch relevant ist. Können Sie nochmal erklären, wieso man da besonders drauf achten muss und auch, wieso ja Alter vielleicht auch nicht allein betrachtet werden sollte, wie Sie vielleicht auch einschätzen, wie gebrechlich eine Patientin ein Patient ist?
Also Alter ist ja bei zum Beispiel Pneumonien bedingt einfach ein höheres Risiko für schwere Verläufe. Das ist epidemiologisch gut belegt. Und Alter ist letztlich in so einem Score auch immer so ein Proxy für viele andere Risiken, die für so eine Faustregel auch zu komplex werden. Mhm. Wenn man jetzt in diesen 4-Punkte-Score jetzt, wenn man den auf 10 Punkte aufblähen würde und dann auch noch irgendwie die Immunfunktion und verschiedene Komorbiditäten und da alles mit reinbringen würde, dann ist der halt viel schwieriger zu erheben. Gleichzeitig sind das alles Dinge, die im höheren Alter einfach wahrscheinlicher sind, sodass das Alter als Platzhalter oder für so eine Faustregel einfacher zu handhabendes Kriterium da aufgenommen wird, weil man das eben ganz schnell machen kann. Aber natürlich ist es letztlich grob, weil erstens die Altersspanne ja nur mit so einem Cut-off abgefragt wird und nicht jetzt irgendwie in Einzelkategorien. Und dann gibt's natürlich auch total große interindividuelle Unterschiede. Also es gibt ja sehr, sehr fitte 70-Jährige, die total gesund und sportlich sind, während andere im Pflegeheim sind und schwerst krank. Mhm. Und deswegen muss ich natürlich trotzdem aus ärztlicher Sicht die Gesamtsituation beurteilen. Mhm. Stichwort Gebrechlichkeit wird ja im Englischen als Frailty bezeichnet. Da gibt es eben auch Skalen, mit denen man den Grad so einer alters- und morbiditätsbedingten Beeinträchtigung eben so ein bisschen besser einschätzen kann. Ich finde zum Beispiel die Clinical Frailty Scale nützlich. Das ist eine Skala, die hat 9 Stufen von sehr fit bis terminal letztlich. Und das Gute ist, dass man diese Dinge, die da in den Kriterien enthalten sind, eigentlich schon in der Anamnese aus der Anamnese einschätzen kann, ohne jetzt irgendwie aufwendige Tests machen zu müssen. Da geht es letztlich um Alltagsfunktionen. Was kann jemand noch? Zu welchen Aktivitäten ist er in der Lage? Wie ist die Mobilität und so weiter? Dann kann man auch so ein bisschen einschätzen, wie viel Unterstützung braucht jemand oder wie gefährdet ist auch jemand durch so eine Situation.
Das heißt, wahrscheinlich gibt es auch die Situation, wenn Sie jetzt, ich sag mal, Verdacht auf eine Pneumonie haben, Sie erheben den CAB 65-Score, aber sagen trotzdem, ich habe hier noch andere Hinweise, schwierige Versorgungssituation oder so, dass Sie dann anders vorgehen und andere Entscheidungen treffen?
Ja, natürlich, klar. Also bei Patienten, die jetzt irgendwie gebrechlich sind oder die die vielleicht auch alleine zu Hause sind, die schlecht versorgt sind, wo es keine familiäre Unterstützung gibt oder die kognitiv oder auch von ihrem Organisationsgrad, von der Adherence und so weiter und auch nicht in der Lage sind, irgendwie Kontrolltermine zu organisieren oder sich dann zu melden, wenn es schlechter geht, die, wo ich das Gefühl habe, da entgleitet es, wenn jemand quasi da sich in der Häuslichkeit selbst überlassen ist, wenn nicht gewährleistet ist, dass die Behandlung irgendwie so, wie man es vorgesehen hat, eben durchgeführt wird. In so einem Fall ist halt dann die Einweisungsschwelle niedriger unter Umständen, weil man dann sagt, da bin ich nicht sicher, obwohl eigentlich das Score niedrig ist, ob das dann so läuft, wie ich das möchte.
Sie haben jetzt schon die Komorbiditäten angerissen. Können Sie da nochmal sagen, worauf Sie genauer schauen und vielleicht auch, was gerade mit akutem Husten so ein bisschen kniffliger ist?
Da gibt es so ein paar Erkrankungen, die wichtig sind. Also die erstens dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Pneumonie hat, ein höheres Risiko abbilden und andererseits die sich aber auch verschlechtern können in so einer Situation. Ne? Also wo dann die Grundkrankheit quasi mehr zum Problem wird, wenn jetzt irgendwie so eine Infektion dazukommt. Das ist zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, da steigt die Dekompensationsgefahr. Dann ein Diabetes kann entgleisen, vor allem natürlich bei insulinpflichtigen Patienten. COPD ist immer ein Thema, weil es da ja auch neben der Pneumoniebehandlung, wenn denn eine da ist, eben auch eine spezifische Therapieintensivierung unter Umständen notwendig ist und eine engmaschigere Überwachung. Niereninsuffiziente Patienten und Menschen, die natürlich irgendwie immunsupprimiert sind durch Therapie oder durch eine Grunderkrankung.
Was Sie vorhin ja auch schon angesprochen haben, ist, dass man zu einer Röntgenuntersuchung überweisen kann, um jetzt auch nochmal die Pneumonie abzusichern. Gibt es denn noch andere bildgebende Verfahren, die auch für die Hausarztpraxis möglich sind, um hier nochmal eine Bestätigung zu bekommen?
Ja, das ist ganz interessant. Wir sind jetzt gerade an der Überarbeitung unserer Leitlinie und haben dafür eine neue Evidenzrecherche gemacht. Und es gibt mittlerweile eigentlich ganz gute Studien, die zeigen, dass auch die Thorax-Ultraschalluntersuchung nach so einem standardisierten Kurzprotokoll eine gute Sensitivität und Spezifität für die Pneumoniediagnostik hat und geeignet ist, wenn das standardisiert gemacht wird, den Röntgenthorax zu ersetzen. Auch bei Untersuchern, die nur relativ kurz geschult worden sind. Und das dauert auch nicht so wahnsinnig lange. Aber man muss sagen, die Studien, die sind alle eigentlich aus dem Notaufnahmebereich oder aus dem stationären Setting. Und man hat ja dort auch andere Patientinnen und Patienten. Also die haben eine höhere Vortestwahrscheinlichkeit, weil dort ja erstmal auch kränkere Patienten hinkommen. Und deswegen ist es halt für das Primärversorgungssetting und für die Patienten, die sich eben dort vorstellen, noch nicht gut evaluiert. Wer das natürlich kann und wer da vielleicht eine Schulung gemacht hat und das Gerät hat, kann man das aber durchaus als gute Alternative nutzen. Mhm. Es ist aber bei uns in der Versorgung ja eigentlich so, dass Röntgenaufnahmen auch breit verfügbar und schnell zu bekommen sind, sodass das jetzt mehr eine Option ist, als dass man jetzt sagen würde, da muss sich jetzt jeder dringend auf diese Sache einschießen, sondern da ist es auch total in Ordnung, wenn dann ein Röntgenbild gemacht wird. Das ist schon noch der Goldstandard.
Mhm. Bei einer Pneumonie unterscheidet man ja auch, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, zwischen einer typischen und einer atypischen Pneumonie. Wieso ist es denn wichtig, hier zu differenzieren, ob es eine typische oder eine atypische ist?
Es ist so, die Pneumokokkenpneumonie, das ist ja so die typische Pneumonie, also der Klassiker sozusagen. Ja. Und das ist ja so ein ganz typisches Krankheitsbild mit einem schweren Krankheitsgefühl, mit hohem Fieber, mit Husten, dann sind vielleicht noch Blutbeimengungen dabei. Das sind Patienten, denen geht's schlecht und die haben dann entsprechende Rasselgeräusche, die man hören kann. Und im Röntgenthorax so ein lokalisiertes, typisches Infiltrat und so, das ist so die klassische Pneumonie. Und dann gibt's eben aber auch Erreger, wie zum Beispiel die Mykoplasmen oder die Chlamydien und auch die Legionellen, die diese atypischen Pneumonien verursachen. Und das sind dann oft eben auch Fälle, wo die Klinik nicht so klassisch ist. Die haben dann nicht so hohes Fieber, das ist ein weniger dramatischer Verlauf. Das fängt auch nicht so plötzlich an, sondern ist mehr so ein bisschen schleichend. die haben auch weniger Auswurf und machen aber insgesamt doch einen kranken Eindruck. Das passt alles nicht so richtig. Denn manchmal dominiert auch einfach so der Kopfschmerz und die können sogar irgendwie sich mit Durchfallsymptomatik so hauptsächlich irgendwie manchmal vorstellen. Und das sind dann eben so Menschen, da denke ich vielleicht gar nicht so recht an eine Pneumonie. Und wie gesagt, kann es auch nicht so direkt hören. Es sind halt auch eher jüngere Leute, wo man vielleicht auch eher dann denkt, na ja, das ist vielleicht eher irgendwie Influenza oder sowas. Die sind einfach ein bisschen schwieriger, da rauszufischen. Das Gute ist, dass diese Pneumonien auch nicht so gefährlich sind. Wenn jetzt eine atypische Pneumonie sozusagen verpasst wird, dann sind es Menschen, die meistens auch so wieder gesund werden würden. Wenn man denn die dann als atypische Pneumonie festgestellt hat, dann ist es natürlich gut, weil dann würde ich auch anders therapieren und eben ein Antibiotikum wie Doxycyclin geben, was eben speziell auf diese Erreger wirkt, im Gegensatz zu dem Penicillin oder Amoxicillin, was man ja so als Therapiestandard bei der ambulant erworbenen Pneumonie sonst empfiehlt. Aber die CAP-Leitlinie, also die Pneumonie-Leitlinie, sagt trotzdem, dass man eigentlich als First-Line-Therapie bei allen Pneumonien erstmal Amoxicillin gibt, ohne eine Erregerdiagnostik zu machen, einfach weil die typischen Pneumonien die gefährlicheren sind und weil man die mit dem Amoxicillin gut abdeckt und nehmen das quasi in Kauf, dass dann vielleicht ein paar nicht optimal behandelte atypische mit dabei sind, weil die eben auch nicht so dramatisch verlaufen. Aber wenn ich jetzt natürlich sage, das ist für mich eine atypische Pneumonie, dann darf ich natürlich auch anders entscheiden.
Und wann ist dann in dieser Situation, wenn Sie jetzt den Verdacht auf eine atypische Pneumonie haben, dann ein Erregernachweis sinnvoll und wann gar nicht zielführend?
Also wenn die Klinik für eine atypische Pneumonie spricht und ich habe vielleicht auch im Röntgen ein Infiltrat, was mehr so ein bisschen diffus ist und auch nach atypischer Pneumonie aussieht und ich habe nicht so diesen klassischen Verlauf, dann brauche ich eigentlich keinen Erregernachweis machen. Wo es sinnvoll ist, ist zum Beispiel auch so bei Clustern, in Ausbruchssituationen, so diese atypischen Pneumonien treten ja auch manchmal so in Situationen so Jugendgruppe, Kaserne und sowas auf. Dann gibt es zum Beispiel bei den Legionellen, wenn man da einen Verdacht hat, irgendwie Whirlpool-Nutzung oder wenn jemand in einem Haus lebt am Ende vom Leitungsstrang, wo die Dusche länger nicht benutzt worden ist und so, dann, also wenn solche Sachen da sind und ich denke an Legionellen, dann würde ich da auch einen Erregernachweis versuchen. Oder jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Vogelhaltung bei den Chlamydien, das sind so, also wenn man da so einen bestimmten Verdacht auf einen Erreger hat, dann empfiehlt sich das natürlich, das dann dem auch nachzugehen.
Es gibt ja auch jetzt mit der Multiplex-PCR die Möglichkeit, dass man einfach früher mal einen breiten Erregernachweis machen könnte und dann vielleicht schon früher wüsste, was für ein Erreger vorliegt. Wieso wird das denn aber trotzdem nicht empfohlen?
Ja, also das ist natürlich irgendwie cool. Man hat ja immer bei den Erkältungskrankheiten, weiß man, es gibt irgendwie hunderte verschiedene Erkältungsviren und dann sind noch ein paar Bakterien dabei, die auch so ähnliche Sachen machen und ich weiß, eigentlich behandle ich immer irgendwie symptomatisch und weiß nicht, was ist eigentlich der Erreger. Aber die Frage ist halt, wann muss ich es denn tatsächlich wissen? Also wann hat es auch eine therapeutische Konsequenz? Und das sind erstaunlicherweise ja gar nicht so viele Fälle, wo mich das irgendwie, wo das Management dann tatsächlich anders ist, wenn ich jetzt irgendwie weiß, welcher Erreger verursacht denn das. Ne? Das sind dann halt die wenigen Fälle, wo man sowas veranlassen kann. Aber es ist halt eine teure Untersuchung. Es gibt zwar eine Ausnahmekennziffer, aber trotzdem ist es natürlich, muss man natürlich als Ärztin oder Arzt auch so gesamtgesellschaftlich denken und sagen, selbst wenn die Kassen dabei, also die bezahlen das ja, wenn auf einen meldepflichtigen Erreger zum Beispiel untersucht wird, wie Influenza oder Pertussis, oder dass da bei dem Panel mit dabei ist, aber trotzdem ist es natürlich, sind es hohe Kosten, die dadurch entstehen, dass ich so eine Multiplex-PCR mache und dann soll es auch Konsequenzen für das Management haben und das ist letztlich eigentlich nur dann, wenn tatsächlich die Frage ist, Therapieentscheidung, zum Beispiel bei beim hochgradig Immunsupprimierten, der dann zum Beispiel nach der Covid-Leitlinie dann eben auch ein antivirales Medikament bekommen würde, da kann es zum Beispiel Sinn machen. Oder wenn ich zum Beispiel auch in einer Gemeinschaftseinrichtung irgendwie einem Ausbruch nachgehen will, schauen, ist da irgendwie in einem Pflegeheim ein Influenza-Ausbruch oder ein Covid-Ausbruch. Und dann ist es natürlich, wenn ich einen konkreten Verdacht habe, zum Beispiel, ich denke, jemand könnte Pertussis haben, dann würde ich auch erstmal auf Pertussis untersuchen und jetzt nicht irgendwie so nach der Schrotschussmethode dann quasi noch 10 andere Krankheiten mitbestimmen, obwohl es natürlich da manchmal auch Überraschungen geben kann, wenn man dann tatsächlich sowas macht.
Haben Sie denn für weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen Tipps für einen pragmatischen Umgang mit diesem ja doch irgendwie umfangreichen Thema, wenn es darum geht, einen akuten Husten abzuklären?
Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir eigentlich schon angesprochen. Also Reflex abklopfen ist ganz wichtig. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich eigentlich schon mal ganz entspannt an die Sache rangehen. Vitalzeichen bestimmen, zusätzlich zur Auskultation, finde ich wichtig, gerade in so Fällen, wo es eben nicht nur irgendwie um eine Krankschreibung geht, sondern wo man vielleicht auch so ein bisschen sich fragt, ja, es könnte doch irgendwie vielleicht ein bisschen schwerer krank sein. Und dann muss man halt bei, um nochmal so auf die selbstlimitierten Atemwegsinfekte zu sprechen zu kommen, da muss man halt auch einfach sich die Haltung angewöhnen, dass auch nicht handeln auch handeln ist. Ne? Also man ist ja auch oft so einem Erwartungsdruck ausgesetzt von Patienten oder Patientenseite, es muss jetzt mal besser werden oder da muss jetzt mal irgendwie eine Therapie eingeleitet werden, damit man schnell wieder arbeitsfähig ist und so. Mhm. Aber in den Fällen ist es halt, muss man halt auch viel Aufklärungsarbeit leisten und Beratung. Ja, also dass bei so einem Infekt halt das Selbstmanagement letztlich das Einzige ist, was gemacht werden kann und dass es eigentlich auch gut ist, dass man kein Antibiotikum braucht. Ne, sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die von uns allen. Und vielleicht auch immer mal wieder betonen, dass ein Husten auch mal 2-3 Wochen dauern kann, ohne dass das jetzt irgendwie dringend antibiotisch behandlungsbedürftig ist, sondern dass es ein Stück weit auch normal ist, dass das eine Weile dauert, bis sich der Körper wieder erholt hat. Und ich glaube, dass diese Beratungsleistung, die müssen wir halt, glaube ich, einfach investieren, weil nur dann fühlen die Patientinnen und Patienten sich quasi in der Behandlung auch gut aufgehoben und gehen dann nicht raus und sagen, ja, der wollte mir nichts verordnen.
Ich finde ja immer, an Fällen kann man auch wunderbar lernen. Haben Sie denn zum Abschluss noch Beispiele, wo Sie einfach mal einen Fall vielleicht überschätzt oder auch unterschätzt haben und wo Sie gemerkt haben, hier ändere ich mein Vorgehen oder hier sehe ich nochmal, welche Punkte besonders wichtig sind?
Ja, also das kommt natürlich immer wieder vor, ne? Also ich hatte erst neulich eine junge Patientin, also ich arbeite im MVZ in Berlin-Mitte, da haben wir ein sehr junges Klientel und die meisten sind nicht schwer krank. Jetzt bei diesem Fall war es aber so, dass die Patientin letztlich eine atypische Pneumonie hatte, wo ich erstmal nicht dran gedacht hatte. Also es schien wie so ein grippaler Infekt und die habe ich dann krank geschrieben und nach ein paar Tagen kam sie dann wieder ohne Besserung und dann hatte die aber ein CRP über 200. Im Röntgenthorax ist so ein diffuses Infiltrat, eigentlich aber ohne Auskultationsbefund und da hätte ich so initial auch nicht dran gedacht. Und der ging es nach 2 Tagen Antibiotika-Einnahme, also Doxycyclin hat die dann gekriegt, ging es der dramatisch besser und da hätte ich jetzt erstmal gedacht, ja, vielleicht irgendwie Influenza und gerade wenn man nichts richtig hört über der Lunge und so. Also manchmal kann das schon irgendwie trügerisch sein und in dem Fall war ich dann froh, dass ich dann doch mal irgendwie Labor gemacht habe, aber ich habe auch überlegt, soll ich es überhaupt machen? Wahrscheinlich hätte sie sich auch so wieder erholt und wir hätten es nie erfahren, aber das hat mir auch gezeigt, es ist doch manchmal anders, als man denkt.
Ja, danke für dieses Beispiel und vielleicht noch als letztes, da Sie ja an der Aktualisierung der neuen Fassung der Leitlinie dran sind, gibt es da denn sonst noch Änderungen, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, die zu erwarten sind?
Man macht natürlich das, was man bei einer Leitlinienaktualisierung immer macht, dass man schaut, gibt es zu den bestehenden Themen neue Evidenz, muss da irgendwas angepasst werden an den Empfehlungen. Und dann haben wir aber auch so ein bisschen von den Schwerpunkten uns überlegt, wie kann man denn auch die Leitlinie so an die aktuellen Herausforderungen der Versorgung, muss da ein bisschen nachjustiert werden. Und wir denken eigentlich, dass es wichtig ist, weniger so auf den Bereich Selbstmedikation over the counter und so einzugehen, weil es ist ja eine Leitlinie für Ärztinnen und Ärzte und jetzt weniger für die Apotheke. Wir wollen eigentlich, dass es vor allem auch so Case Finding und Safety Netting, also so dass quasi aus der großen Masse der banal Erkrankten man eben mit verschiedenen Scores und Algorithmen die rausfinden kann, die jetzt irgendwie eine ärztliche Behandlung tatsächlich dringend brauchen und beziehungsweise Behandlung und oder Überwachung. Was wir auch erstmals reinbringen wollen, ist das Thema Delegation, weil ja gerade so im Rahmen des Hausärztemangels das auch immer wichtiger wird, dass das Praxispersonal und auch speziell ausgebildetes Praxispersonal einfach einen größeren Stellenwert bekommt. Und da ist natürlich gerade so bei den einfacheren oder banalen Fällen, glaube ich, auch ein großes Entlastungspotenzial. Und gerade in dem Rahmen ist natürlich Risikostratifizierung auch total wichtig, um dann eben zu schauen, was kann delegiert werden und was kann nicht delegiert werden. Und dann gibt's natürlich so Themen, die sich so aus der Epidemiologie ergeben, dass Influenza, Covid, RSV und so, das immer wieder eine Neubewertung braucht, je nachdem, welchen Stellenwert diese Erkrankungen gerade so im Infektgeschehen haben. Das sind so Themen, die uns jetzt beschäftigen, gerade im Rahmen der Neuauflage.
Ja, spannend. Ein Teil zumindest der Risikostratifizierung haben wir jetzt ja auch schon viel besprochen hier. Sonst gibt es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Informationen, dann auch im eben schon angesprochenen CME-Beitrag, wenn Sie hier nochmal was nachlesen möchten. Alles konnten wir daraus jetzt natürlich nicht besprechen. Die Links gibt es dann wie immer in den Shownotes. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von springermedizin.de und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Ja, dann danke, dass Sie zugehört haben und nochmal danke an Sie, Herr Dr. Holzinger, dass Sie mit mir gesprochen haben.
Ja, hat Spaß gemacht. Ja, bedanke mich auch.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.